Dafür möchte ich mich entschuldigen, aber es ist mir eigentlich auch egal.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Ha. Herrlich. Ach Mensch, ist das schön, dass wir das jetzt hier hinkriegen.
Herrlich, ja, dass das doch mal irgendwie klappt. Wieso bist du schon wieder bei im Regen auf einem Festival? Der reicht's wohl nicht,
oder? Das war dieses Jahr auf jeden Fall noch viel zu wenig Regen. Und also ich muss dir ganz ehrlich sagen, heute ist echt so ein bisschen unter Extrembedingungen hier, diese Podcast-Aufzeichnung. Und ich sag dir warum. Es ist nicht nur so, dass ich jetzt seit 35 Stunden wach bin. Ich rieche auch sehr enorm meine Füße dabei. Also quasi, wenn das jetzt ein Geruchspodcast wäre, Leute, es riecht wirklich ganz intensiv nach Camembert.
Warum kann ich mir das gerade total gut vorstellen? Ach so, weil ich in einem Tourbus mit 16 Jungs unterwegs bin. Habe ich genau in der Nase, was du meinst. Kein Ding. Auf jeden Fall, also von meiner Tonspur her wieder gleich voran die Entschuldigung. Ich bin ja auf Tour, habe mir ein ruhiges Plätzchen im Tourbus gesucht. Wir spielen heute auch auf einem kleinen Open Air. Es wird nebenher gleich Lärm. Mal schauen, ob wir da überhaupt weitermachen können und so weiter und so fort. Leute werden reinkommen, husten, dumme Kommentare abgeben, in das Mikrofon furzen. Ich weiß es nicht, was sie alles vorhaben.
Und das Besondere ist, auch meine Tonspur ist heute ganz katastrophal. Und das liegt daran, dass ich jetzt auf dem Summer Breeze bin quasi und ich bin gerade untergekommen in einer Unterkunft, die sehr, sehr weit weg ist, wo ich aber mein von Teeling-Team untergebracht habe, nebst meiner selbst.
Ja.
Was ja auf so einer Veranstaltung, die ganz, ganz viele Leute anzieht, immer sehr schwierig ist, da was zu bekommen. Und ihr müsst euch das ganz kurz vorstellen. Stellt euch eine Situation vor, ein Haus, ein ganz normales Wohnhaus von ganz normalen Leuten, einfach komplett als Ferienwohnung offengestellt. Und es ist so deutsch, hier hängt neben mir ein Eisenbahnkalender und an der Tür stehen Hinweise, wie man hier korrekt lüftet.
Also die deutschen Dinge, die ich gerade bei dir im Bild sehe, sind eine Garderobe in Buche Dekor und ein messingfarbener Deckenfluter.
Und den kennt ihr alle, Leute, den kennt ihr alle. Der hat quasi in der Mitte so diese Einstellpanel. Ne? Und pass auf, es wird noch viel besser. Guck dich um. Guck dich um.
Das ist also das Internet-Millionärsleben.
Ja,
so sieht das aus. Naja. Ja, was will man machen, gell? Also kochen auch alle nur mit Wasser.
Vierstellig für 5 Tage, Mike. Vierstellig für 5 Tage.
Ich dachte, im Westen ist es fetter.
Das ist ja der Süden.
Achso, ja, stimmt. Südwesten. Noch schlimmer irgendwie.
Wie ist die Stimmung?
Ja, Stimmung ist super. Also ich war ja jetzt 3 Tage zu Hause, weil Schuleinführung war.
Na, dein erstes Mal sozusagen, ne? Schuleinführung bei deinem Kind mit allem.
War ein ereignisreiches Wochenende, sag ich mal. Das erste Mal Schuleinführung bei meinem Kind erlebt und am gleichen Tag bricht sich meine Mutter noch die Hüfte.
Ach du guter Gott, was ist denn passiert?
Nicht so witzig, nee, die ist mittlerweile schon operiert worden und sieht alles so ganz gut aus, aber ist natürlich für ältere Leute jetzt nicht so die Verletzung, die man haben sollte. Ne?
Absolut nicht, aber das ist so ein typisches Problem, das dann ab einem gewissen Alter sehr schnell passiert scheinbar. Ne?
Ja, total. Und das Bemerkenswerteste war halt so diese Koinzidenz. Ne? Also ich war ja wegen der Schuleinführung zu Hause und hatte einen Ersatzgitarristen angelernt für die 2-3 Dates. Und wäre die Schuleinführung nicht gewesen, hätte ich da wegen meiner Mutter die Tour auch ein paar Tage verlassen müssen. Wir hätten gar keinen Ersatzgitarristen irgendwie gehabt. Ne? Also das war irgendwie so eigenartig.
Zufällig vorbereitet quasi.
Ja, ja.
Ich sehe nur gerade, ich muss jetzt das Fenster hinter mir noch schnell zumachen, weil ich mein Team jetzt hier höre. So. Und jetzt geht's. Also die ersten 3 Minuten waren möglicherweise ein bisschen, jetzt für deinen Schnitt ein bisschen anstrengender, dafür möchte ich mich entschuldigen, aber ich denke, jetzt sind wir wieder auf Kurs.
Dafür möchte ich mich entschuldigen, aber es ist mir eigentlich auch egal.
Das ist ja dein Problem, ne? Aber es
ja, eben. Ja,
kannst ja bemerken, dass das möglicherweise unangenehm für dich werden könnte.
Probleme anderer Leute. Nee, ich werde das so schneiden, dass du immer so ein bisschen retarded drüber kommst, weißt du?
Tue ich das nicht sowieso, Mike, neben dir? Wenn ich die Zusammenfassung so in Textform für unseren Podcast schreibe, dann sepp ich nochmal durch den Podcast durch und ich höre immer nur dich sprechen.
Echt jetzt?
Die Stichworte kommen immer nur von dir. Ja, vielleicht.
Also mir geht es genau andersrum. Aber gut, wahrscheinlich haben wir da den gleichen Minderwertigkeitskomplex zu bewältigen. Deshalb passt das hier wahrscheinlich so gut zu können. Wir hatten ja auch mal Komplexzonenmassage als Namensvorschlag für den Podcast, wenn du dich erinnerst.
Das war aber, glaube ich, ein Vorschlag von dir, oder?
Kann sein.
Weil ich verstehe bis heute nicht, was du damit eigentlich meintest.
Weil es gibt doch dieses Wort Reflexzonenmassage. Ist egal. Ich dachte, das ist irgendwie witzig und seine Komplexe, egal.
Massieren.
Ich merke gerade. Kennst du das, wenn man beim Erzählen merkt, dass es eigentlich totaler Quatsch ist, was man gerade witzig fand?
Ja, das ist ja auch lange her. Dieser Witz ist dir in der Vorpandemiezeit eingefallen. Da war ja Humor noch was anderes. Ne? Da konnte man noch lachen über Dinge. Ne? Seitdem ist alles ernst.
Um nochmal zu betonen, dass wir keine Pandemie-Idee sind mit unserem Podcast.
Ja, es ist ja wirklich irgendwie im Laufe des Jahres 2019 entstanden. Wir haben uns sehr viel Zeit gelassen, auch den Namen zu finden. Erinnere ich mich noch.
Und du hast jetzt 35 Stunden nicht gepennt?
Ja.
Krass. Was für eine Dedication. Da setzt du dich jetzt noch hin und machst dir einen Podcast. Warum nicht? Also wegen Losfahren, Aufbauen, noch Videos hochladen?
Gibt tatsächlich einen kleinen Trick, den ich jetzt hier mal revealen kann. Bei manchen Veranstaltungen ist es, wenn du ein Festivalstand, sage ich mal, aufschlägst, ist es so ein First Come, First Serve. Du kannst im Vorfeld keine Standplätze reservieren. Das kannst du bei so großen internationalen Festivals, geht das wohl, da zahlst du mehr für Premiumplätze etc. Aber bei bei den deutschen Festivals ist es meistens so, du kriegst den Standplatz, auf den du dich stellst. So,
das wusste ich gar nicht.
Ich bin nachts um 1 losgefahren nach Dinkelsbühl, war kurz vor um 6 in Dinkelsbühl und habe mich dann um 8 oder 8:10 auf den Platz gestellt, dass ich um 10 dann diesen Platz bekommen habe, den ich gebraucht habe. Dann habe ich den Stand aufgebaut. Ja, und ich habe halt den kompletten Tag vorher auch noch durchgezogen, ne, mit Fitnessstudio und so, ne, und dementsprechend jetzt ist langsam bin ich durch.
Und den hast du jetzt strategisch zwischen den Dixi-Klos aufgebaut, weil da jeder mal hin muss, jeder Festivalbesucher, oder?
Nee, das ist tatsächlich.
Ist es strategisch am günstigsten?
Das ist tatsächlich so gelegen, dass man von dieser Vera-Tool-Stage ist das, glaube ich, direkt auf den Stand gucken kann, beziehungsweise umgedreht. Das heißt, ich brauche nicht aus dem Stand rausgehen, um auf die Bühne da zu gucken.
Ah, herrlich.
Das ist super entspannt und da laufen halt alle immer vorbei. Also erster Stand in der Reihe sozusagen. Man kann mir nicht entkommen, Mike.
Na, unser Green Republic Fresswagen hat auch mal einen guten Standposition auf dem Partysaal. Da kannst du auch immer alle Bands dir schön reinziehen. Weswegen es da immer nicht schwer ist, Personal zu finden für das Wochenende. Das ist eigentlich immer ganz lustig da, ja. Also war auch dieses Jahr ganz lustig, aber leider wegen der Sache mit meiner Mutter hatte ich nicht die Zeit, nochmal einen Tag beim Partisan hinzuschauen. Eigentlich schade. Auf wen freust du dich auf dem Summer Breeze?
Ich finde das ganze Line-Up absolut fantastisch. Also da ist so viel Zeug. Weil, wenn dich das wirklich interessiert und wenn das die Leute tatsächlich interessiert, dann würde ich mal ganz kurz das Line-Up aufmachen. Also allein der Mittwoch ist ja schon fett.
Ja.
Ja, der Mittwoch fängt zum Beispiel mit Trader an. Ja, die sind zum Beispiel fantastisch. Epica spielen zum Beispiel, ja, und Megadeth und In Extremo, also an einem Mittwoch, das finde ich immer sehr beeindruckend, Bleed From Within, Malvolence ist auch am Mittwoch dran in der T-Stage, Solveig, Sepultura, ne, aber das, Sepultura ist...
Sepultura und Obituary, ja, wie man es in Mitteldeutschland ausspricht. Also Bleed From Within kann ich jedem nur empfehlen, mit dem spielen wir heute Abend auch wieder total liebenswürdige schottische Jungs mit einem wirklich William Wallace Akzent vor dem Herrn. Geile Band. Super coole Jungs. Kann man nur supporten.
Es ist krass. Am Freitag beispielsweise spielt fast keine Band, die nicht gut ist. Also da kann man wirklich die Mainstage einfach stehen bleiben. Von Anfang bis Ende.
Das ist der absolute Wahnsinn. Also Mono Ink, okay, die könnte man ausklammern. Aber ansonsten.
Ja, gucken sich bestimmt auch einen Haufen
Leute. Ja, ich denke. Aber was ich empfehlen kann, Blood Red Hourglass, finde ich zum Beispiel fantastisch.
Ist eine sehr, 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 sehr unterbewertete Band, ja.
Absolut. Das ist auch eine, die ich auf dem Numirock gesehen habe.
Wobei, finde ich, Blood Red Hourglass eher immer so ihre Stärke in Singles haben. So auf Strecke einer Platte fand ich es manchmal dann doch noch ein bisschen unausgewogen. Aber trotzdem geile Band, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich weiß nur nicht, ob ich als Angehöriger einer doch relativ politischen Band, die manchmal so ein bisschen Stock im Arsch hat, ne, weil sie ja auch über schlimme Sachen singt. Stell dir mal vor, wir würden auf der ficken Party-Stage spielen. Summer Breeze. Schwierig irgendwie. Da wäre ich mir nicht ganz so sicher, ob da das Feeling bei aufkommt. Aber na gut. Aber wir haben den Hörern letztens versprochen, in Form einer relativ unbeholfenen Anmoderation von dir, dass wir uns ein bisschen über Podcasts unterhalten. Kann das sein?
Eine unbeholfene Anmoderation von mir? Das ist frech.
Nee.
Das ist sehr frech.
War schon.
Nein, also klar, Lieblingspodcast. Ich finde, jetzt, wo wir anfangen, das ernsthaft hier zu betreiben und uns auch wirklich Mühe geben, das durchzuziehen, sollten wir tatsächlich auch mal würdigen, wer ansonsten noch so auf weiter Flur ist, in Zukunft natürlich weit hinter uns lassen werden.
Ja, es sind einige, die wir noch hinter uns lassen müssen. Sagen wir es mal so. Also ich höre regelmäßig diesen Podcast mit dem NATO-General Erhard Bühler. Ich glaube, was nun, Herr General, oder so heißt das, ist, glaube ich, von ARD oder NDR oder WDR oder irgendwie sowas. Da wird immer so in der Ukraine gerade so die Situation geschildert.
Der aktuelle Frontverlauf
und natürlich kann da so die Infoschnipsel aus dem Internet, wenn es um irgendwelche Truppenbewegungen geht oder so, die kann so ein ehemaliger 3- oder 4-Sterne-General natürlich ganz gut einordnen. Das ist immer ganz interessant eigentlich, auch wenn er natürlich ganz schön immer die NATO-Brille aufhat. Ne? Ich meine, da kann er nicht aus seiner Haut, wenn du da 4 oder 5 Jahrzehnte so gedient hast in der Tradition, dann. Aber ist ein sehr, sehr interessanter Podcast, den höre ich oft. Hörst du eigentlich noch Corona-Podcast?
Ich habe den noch nie gehört, tatsächlich. Ich habe den auch damals nicht gehört.
Okay. Gibt es das überhaupt schon? Noch?
Noch? Da bin ich völlig überfragt. Also ich weiß nur, dass du mir ab und zu Updates gegeben hast, am Anfang noch. da habe ich so ein bisschen drüber hinweg gesehen, weil ich war halt so voll und ganz beschäftigt, mich Zart wie Kruppstahl zu widmen, dass ich für andere Podcasts keinen Platz in meinem Leben hatte. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich mit dem Podcast hören aktiv auch erst angefangen habe, seitdem wir das machen. Also vorher war das für mich tatsächlich ein Medium, das ich gar nicht so wahrgenommen habe. Und jetzt muss ich sagen, es gibt echt tolle Sachen, die da produziert werden, auch von den Öffentlich-Rechtlichen. Und justament am Wochenende habe ich eine kleine es ist weniger ein Podcast, eher ein Hörspiel vom WDR gehört. Und zwar zu N. Bonny und deren Leben und Wirken. Denn mein Wochenende war im Zeichen der Piraterie. Ich war nämlich tatsächlich, das ist gleichzeitig auch noch ein Ostort, an dem ich war am Wochenende, am Samstag, um genau zu sein. Ich war in Grevesmühlen.
Aha, ja.
Warst du schon mal in Grevesmühlen?
Ich glaube schon. Also irgendwas sagt es mir. Jetzt fängt es ja bei uns ein bisschen an zu rumpeln. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr im Mikrofon. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, das ist noch vertretbar.
Also ich glaube, die heutige Aufnahme ist mikrofontechnisch der absolut lowste Punkt unserer bisherigen Schaffensphase.
Ab nächster Folge wird es dann besser. Dann bin zumindest ich nicht mehr auf Tour. Müssen wir mal. Aber N. Bonny, also ich glaube, ich habe den Namen nur mal gehört in einem Piratenbuch von meinem Sohn.
Die Piratin, ja.
Waren das nicht diese Piratinnen auch, die, wenn sie einen Kampf gegen Mann gewonnen hatten, dann ihre Brust entblößt haben, um zu zeigen, hier, du hast gegen Weib verloren, um da noch mehr zu demütigen? Irgendwie die Anekdote war da überliefert.
Ja, das war jetzt nicht Teil dieses Hörspiels. Da ging es natürlich auch so ein bisschen um Empowerment. Aber es war jetzt eine sehr launige Aufarbeitung dieser Situation. Und eigentlich kam das auch nur dazu zustande, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil wir in Grevesmühlen waren. Und zwar um ein Piraten Live-Theaterspektakel beizuwohnen.
Was ist denn ein Piraten-Live-Theaterspektakel? Was passiert denn? Haben die da am Fluss oder am See oder wo findet das
ganz
statt?
Ganz genau. Also da ist eine Kulisse gebaut, eine niederländische Ansiedlung auf Curaçao sollte das darstellen.
Okay.
Direkt mit Segelschiffen und Kanonen und Soldaten und allem drum und dran. Und
da wurde niederländische Antillen ist das, ne? Weiß ich zufällig, weil Orlando Smekes, der mal bei Carl Zeiss Jena gespielt hat, von da kam, deswegen.
Okay.
Egal.
Inselbegabung im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja,
ja.
Also ganz schön schlagfertig für 35 Stunden nicht geschlafen, alle Achtung.
Ich bin drüber, Mike. Ich bin einfach nur noch drüber.
Du redest außerdem ein bisschen schneller, wenn du so müde bist. Das ist ganz angenehm.
Bin ich sonst zu langsam für dich?
Nein, nicht zu langsam.
Das willst du natürlich nicht zugeben.
Du überlegst sonst mehr beim Sprechen. So meine ich das.
Ich möchte die Schwäche nicht zugeben. Ich möchte das übertönen sozusagen.
Naja, Inselbegabung, ganz genau. Na, erzähl weiter, das klingt cool.
Ja, also es war tatsächlich auch cool. Also im Endeffekt, was da dran Action ist, es werden halt Kanonen gezündet, es gibt Feuergefechte, es gibt Explosionen, es gibt Leute, die hingerichtet werden und drumherum eben auch viel Schauspiel. Also war eine sehr launige Geschichte, hat Spaß gemacht, war ich noch nie, obwohl ich viel Zeit schon an der Ostsee verbracht habe, aber gerade da hat es mich noch nie hingetrieben. Also es ist westlich von Wismar quasi, Boltenhagen die Ecke.
Nee, ich kenn nur den Namen, also dort bin ich noch nicht gewesen. Nee. Ich glaube, ich war am DDR-Abschnitt der Ostsee, war ich glaube ich noch nie westlicher als Fischland das oder irgend sowas.
Dann warst du auch noch nie in Rostock.
Oh, okay. War Rostock? Da war also Rostock das westlichste, sorry. Ich glaube, ich war auch noch nie in Schwerin.
Du warst noch nie in Schwerin?
Wenn ich mich nicht irre.
Ihr habt da noch nicht mal gespielt?
Ich glaube nicht, nee. Ey, du, wir haben bis vor einem Jahr noch nicht mal in Rostock gespielt gehabt. Das war das einzige Bundesland, was wir noch nicht beackert hatten irgendwie.
Ach, ganz MacPom einfach nicht?
Ja, da, ach. Nee, weil wir ganz MacPom hatten wir noch nie gespielt bis vor einem Jahr oder so. Weil hat sich das nie so richtig ergeben. Also das ist dann schon eine Schande, ne? Warst du, keine Ahnung, 5, 6 Mal in Japan und 7 Mal in China
nicht in
oder so, aber MacPom nicht. Also in Rostock war ich natürlich schon vorher zum Fußball und so, aber zum Spielen im berühmten Mau-Club zum Beispiel. Sind wir da vorher noch nicht gewesen. Ist irgendwie. Und wenn ich aus Ostsee war, war ich immer eher Usedom oder Rügen. Ja, da ist man dann eher so in Stralsund unterwegs oder so. Aber
ich muss tatsächlich sagen, Stralsund mag ich auch mehr als Lübeck. Ich war jetzt dann mal in Lübeck nochmal, hab da nochmal vorbeigeschaut. Aber ich muss sagen, nee, Stralsund ist mir da deutlich lieber.
Hätte Stralsund auch Marzipan, wäre es das perfekte, die perfekte Küstenstadt.
Lübeck so. Gibt es die Fischergesellschaft, Schiffergesellschaft. Das ist so ein altehrwürdiges Restaurant, das seit 1530 oder so existiert. Und da hängen ganz viele Modellschiffe von der Decke. Das müsste ich besuchen.
Na, das gefällt dir dort, ja, das glaube ich.
Absolut.
Ich war übrigens gerade im Dortmunder Biermuseum, da war auch ein Modell von einem Bierschiff, also quasi so ein Bier.
Als großer Fan von Bier.
Biertanker. Wenn du was über Kulturgeschichte in der Region erfahren willst, ist ein Biermuseum immer das Beste, weil da zur Alltagskultur, da sind wirklich die meisten Artefakte und Zeugnisse und Geschichten und sowas. Da erfährst du in einem Biermuseum, wie so eine Gegend tickt, immer am meisten. Ist wirklich so. Also, weil die ganz viele Sachen von Volksfesten haben, von gesellschaftlichen Entwicklungen. Das ist ja auch einfach, die Brauereien sind ja auch einfach ein Unternehmen, ja, ne, wo irgendwas passiert. Also, ist schon total interessant gewesen. Und Museen im Ruhrpott sind ja ganz oft ein Erlebnis, ne, weil die eben in diese alten Industriekomplexe so reingebaut sind. Und da hat man auch richtig coole Hallen und Lofts und so. Und mache ich eigentlich immer gerne im Ruhrpott. Also da ist
Mike war im Biermuseum.
Mike war im Biermuseum, genau. Hat gefetzt, war lustig.
Den Titel für den Podcast haben wir schon. Piraterie im Biermuseum.
Auf jeden Fall. Was hast du noch für Lieblingspodcast?
Ich höre tatsächlich viel Historisches. Hm. Ich mag Verbrechen der Vergangenheit ganz gerne. Hm. Das ist von Geo Epoche ein Podcast. Mhm. Geo Epoche kennst du bestimmt. Das sind diese Hefte, die es an jeder Tankstelle oder an jedem
Lese ich auch ab und zu mal gern, ja. Also um sich so Überblick zu verschaffen über Deutschland im 18. Jahrhundert oder die also Romantik.
So einen Blick oder, so rein, ne?
Ja, ja.
So einen kleinen Blick rein.
Ist ganz cool, auch wenn das natürlich immer so geschrieben ist, wie man als Historiker eigentlich überhaupt nicht schreiben sollte, ne? Wenn dann so Sätze sind wie, was Karl der Große zu dieser Zeit aber noch nicht wusste, dass seine Enkel ganz Europa Punkt, Punkt, Punkt würden oder so, immer so dieser alles wissende Erzähler, der dem Protagonisten das Wissen voraus hat, das eigentlich völlig verpönt in der Geschichtswissenschaft so Texte zu schreiben. Aber so ist es da halt immer aufgewacht, ne? Naja. Ja, du wolltest mir gerade noch erzählen, was du noch gern für Podcasts hörst.
Ich mag beispielsweise His2Go oder Geschichten aus der Geschichte. Also ich bin wirklich, wenn ich Podcasts höre, dann sind es tatsächlich meistens Geschichtspodcasts. Das ist einfach etwas, was man nebenbei, wenn man irgendwie gerade notgedrungenermaßen aus dem Haus gehen muss, um einzukaufen beispielsweise, zwecks der Nahrungsaufnahme. Mhm. Wenn das stattfindet, dann ist das einfach sehr beruhigend und entspannt und da kann man sich nebenbei irgendwas über verlorene Zeiten und Zivilisationen anhören und da habe ich auch schon einiges gelernt. Ne? Was tatsächlich auch immer sehr spannend ist, sind so Podcasts über Sekten, ne? Und so Verschwörungsthemen. Mhm. Um genau zu sein, beispielsweise habe ich da sehr, sehr lange Sekten und Kulte gehört. Das ist der Name von dem Podcast. Vielleicht für die Nerds unter unseren Zuhörern, The Magic Story Podcast ist auch sehr gut gemacht, tatsächlich, wo auf die Geschichten und Hintergründe von Magic the Gathering Themen eingegangen wird. Und letztens habe ich einen entdeckt, einen Podcast, wo Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen Tabletop spielen. Also die spielen einfach quasi.
Da spielt dann Tom Hanks mit Bruce Willis Tabletop.
Na, so bekannte Stimmen sind es jetzt nicht direkt, aber ich meine, es sind ausgebildete Sprecher und dementsprechend sind dann diese Rollen und Geschichten szenisch sehr gut vorgetragen. Also das ist sehr launig, das kann ich empfehlen. Muss jetzt aber tatsächlich gerade nochmal nachschauen, wie genau der jetzt hieß. Der Podcast, von dem ich jetzt gesprochen habe, ist Dice Actors. Der ist sehr süß gemacht.
Ist aber eine coole Idee, sowas mit ausgebildeten Sprechern zu machen. Das ist natürlich angenehmer als zum Beispiel jetzt unser nasales Dialektgestammel. Auf jeden Fall. Also ich habe zuletzt einen Podcast von Synapsen, Wissenschaft-Podcast, gehört. Ging so, keine Angst vor künstlicher Intelligenz zum Beispiel oder Climate Engineering waren so die letzten Sachen, die ich da gehört hatte. Da sind immer ganz interessante Sachen dabei. Also das sind ja eher so Podcast-Serien. Also ich höre auch sehr gern Podcasts. Da gibt es keinen Genreunterschied, oder? Ob ein Podcast nur so eine abgeschlossene Produktion ist zu einem Thema oder ob das wirklich eine Podcast-Serie ist, sowas wie wir machen, wo ständig irgendwie was Neues kommt. Weil ich habe zum Beispiel diesen einen Podcast, den habe ich auch total gebinged, wie es im Neudeutsch heißt. Slahi hieß der, über diesen einen Guantanamo-Häftling, der da, was weiß ich, 13, 15 Jahre oder so gefangen war. Ein mauretanischer, angeblicher Terrorist irgendwie. Und man weiß dann bis zum Ende nicht, was mit dem Typen eigentlich ist. Und ob er nur riesengroßes Pech gehabt hat oder der genialste Terrorist aller Zeiten ist. Und also wahnsinnig aufwendig. Also war, glaube ich, auch, sage ich mal, sind Rechercheergebnisse auch von einer Fernsehproduktion mit eingeflossen. Das war jetzt sicherlich nicht nur alles dem Podcast geschuldet, was danach geforscht wurde, aber wo man wirklich einen Guantanamo-Häftling auch in Interviewsituationen mit Leuten zusammenbringt, die ihn mal gefoltert haben und so.
Oh. Ne? Also er ist quasi raus und ist auch
ist raus,
free
ist
of ein, charges.
Ist in Mauretanien jetzt ein angesehener Mann und so weiter. Mhm. Und da wird so seine Geschichte erzählt. Dann werden auch Protagonisten von der anderen Seite, ne? Also so FBI, Militärgeheimdienst, Verhörleute, die ihn da auch irgendwie gefoltert haben und so. Dieser Typ hat halt das Problem, er ist zwar ein mauretanischer Hirtenjunge irgendwie, ne? Aber er war schon halt sehr, sehr gut in der Schule und hat irgendwie ein Stipendium gekriegt und hat dann in Europa studiert, in Deutschland sogar, deutsches Ingenieurstudium. Und das ist so ein bisschen sein Problem, ne? Wäre da irgendein dummer Kuhtreiber oder irgendwas, hätten die dem sicherlich geglaubt, aber seine Intelligenz, so dass er wirklich auf so einem hochbegabten Genie-Level ist, das wurde ihm immer negativ ausgelegt, ne? Das war immer, nee, der ist so intelligent, das kann kein Zufall sein, dass das so war und alles solche Sachen. Also sind viele, viele Wendungen in diesem Podcast drin. Und wie gesagt, besonders interessant, wenn er mit diesen ehemaligen FBI-Leuten zusammengebracht wird und sich mit denen irgendwie unterhält. Also zu manchen hat er ein ganz komisches, gutes Verhältnis, fast so Stockholm-Syndrom-mäßig ein bisschen. Und man merkt aber, wie er dann bei diesen Gesprächen als Triumphator am Ende daraus geht, ne? Also da ist ein Agent, deren Leben ist halt völlig kaputt von diesen ganzen Erlebnissen oder so, ne? Man merkt man richtig, wenn man da zuhört, wie die redet, wie die so frustriert und einsam in ihrer Bude so vor den Scherben ihres Lebens rumsitzt und so, ne? Und der Slahi, der redet da so jovial mit ihr und ist da mit Familie und irgendwie zu Hause, also wie sich das wahnsinnig intensiv. Also das kann ich jedem nur empfehlen zu hören. Also das war ein Podcast, der hat mich sehr geflasht. Mm. Also war krass.
Das klingt wirklich sehr interessant. Also wie ist jetzt der konkrete Name? Weißt du das noch?
Der heißt...
Weil dann werde ich mir den nämlich auch direkt mal auf meine Liste packen.
Slahi 14 Jahre Guantanamo heißt der. Das ist ein Podcast vom NDR. NDR. Mm. Und es gab, glaube ich, auch sind 12 Folgen. Und es gab, glaube ich, auch eine Filmdoku dazu. Irgendwie.
Ich muss sagen, Alter, ich finde diese thematischen Podcasts tatsächlich auch ganz, ganz stark oft. Beispielsweise hat mir ganz lustig der Roman vom Summer Breeze einen empfohlen, der richtig beeindruckend ist, nämlich The Missing Crypto Queen von der BBC.
Aha, was ist denn das?
Da geht es um eine, ich sag mal, eine Person, die eine Kryptowährung eingeführt und entwickelt hat, die sich als extremer Scam herausgestellt hat und so als Schneeballsystem und die aber verschwunden ist und wo sich ganz viele Geheimnisse drum ranken und russische Mafia und also es ist super spannender Krimi, der wirklich den man eigentlich auch als Hollywood-Film schon verfilmen könnte. Vielleicht passiert das auch schon oder demnächst. Ist aber noch nicht abgeschlossen, der Fall, soweit ich weiß. Vielleicht bin ich auch nicht mehr up to date. Ganz, ganz spannend, wenn man mal reinschauen möchte in diese Bubble der Krypto-Entrepreneure und Schneeballsystem-Ersteller und der neuen modernen Mafia sozusagen. Ist ganz, ganz interessant. Und was ich auch ganz spannend fand, war dieser Podcast über KenFM, Cui Bono. Mhm. Wo es quasi um seine Radikalisierung ging, also wie er so diesen Weg genommen hat von, dem Straßenmoderator hin zu dem...
Lebt er eigentlich noch? Macht er noch irgendwas? Das ist nur noch in seinem Telegram-Kanal ist der im Leben, oder? Also,
naja, in alternativen Bereichen ist er noch gern gesehen und gut gefragt, glaube ich. Der ist beispielsweise sehr gut mit Daniele Ganser vernetzt.
Ja, als ich jung war, war das Wort alternativ sein echt noch eigentlich was Cooles, so, ne? Mittlerweile sind alternative Parteien und alternative Medien und sowas, das hat so einen ganz, ganz gruseligen Anstrich mittlerweile.
Ja, da spielt dann eben einfach dieses alternative Fakten mit rein, ne? Also, dass die Basis dieser Bewegung und dieser Gedanken eben auf diesem Konzept von alternativen Fakten beruht. Ich glaube, daher kommt das Alternativ halt einfach. Nicht davon, dass man sich irgendwie punkig abheben möchte. Also, es wäre jetzt schlimm, wenn man sagen würde, naja, das sind dann halt dann die neuen Punks, weil die sind ja auch gegen das Establishment. Oh wei.
Tja, naja, wieso ist, bist du noch da?
Natürlich.
Okay, weil du, ne, du hast mit deinen 35 Stunden Schlafmangel hast du so einen Standby-Modus, mit dem du ja manchmal in die Kamera guckst. Deshalb muss das, ich immer mal fragen, ob er, deshalb winke ich manchmal hier so in die Kamera, dass ich in deiner Brille sehe, ob sich was bewegt oder nicht.
Ja, das ist jetzt schon, ich bin jetzt schon in so einem manischen Zustand. Ne? So Schlafdeprivation.
Naja, aber einen anderen Podcast, den ich auch wirklich durchgehört habe, das war The Cure, Heilung aus dem Grab. Hast du den schon mal gehört?
Nee.
Der ist von Deutschlandfunk Kultur. Der ist wirklich, wirklich ziemlich cool. Warte mal, da kann ich ja 200 Jahre nach dem Tod eines irischen Priesters und Wunderheilers lässt den Mikrobiologen Gary Quinn ein Gedanke nicht mehr los. Er ist überzeugt, dass die Graberde des Priesters heilen kann und in ihr die Antwort auf eine der größten Herausforderungen der weltweiten Gesundheit liegt, den Kampf gegen multiresistente Keime.
Und das ist ein Podcast oder ist das eher ein Hörspiel?
Nee, das ist ein Podcast. Das ist nicht fantasiebasiert. Also das ist wirklich jemand, der dort ist und es gibt dieses Priestergrab wirklich. Und im Laufe des Podcasts wird dem so nachgegangen, warum zum Beispiel so an vielen Städten, wo es Wunderheilung gab, wie in Lourdes zum Beispiel, ne, oder bestimmt in Irland auch bestimmte Stellen, warum da solche Wunderheilungen tatsächlich stattgefunden haben oder Heilungen stattgefunden haben. Ne? Und da finden sich wirklich wissenschaftliche Erklärungen dafür. Also ich will da jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber also es ist hochinteressant. Also wird auch so ein bisschen nachgegangen, multiresistente Keime, was ist da, warum tut da die Antibiotika oder Pharmaindustrie nicht mehr dagegen tun, und wird auch nochmal ein Abstecher nach Georgien gemacht zum Phagen, die eine Alternative zu Antibiotika sind und so. Also ultra interessant, kann man sich wirklich anhören, auch spannend gemacht.
Aber ich habe das jetzt noch nicht richtig verstanden. Also ist das wirklich ein Ansinn, diese Graberde zu verwenden?
In dieser Graberde sucht er nach etwas, was darauf eine Antwort sein kann, ne? Und da kommst du dann zum Beispiel auf solche Sachen wie Bakteriophagen, ne? Also zum Beispiel Viren, die Bakterien abtöten können. Nicht Pilze, die Bakterien abtöten, was ja Antibiotika sind, sondern zum Beispiel in Georgien wird da ja seit über 100 Jahren an Viren geforscht, die Bakterien abtöten. Ne? Da kann es dir passieren in Georgien, dass du zum Arzt gehst und du kriegst keine Antibiotika verschrieben, sondern die mixen dir ein paar Viren zusammen, die du stattdessen nimmst. Und die deine Bakterien dann genauso wegballern. Und das Leute, die sich multiresistente Keime angefangen haben, die fliegen wirklich in Scharen nach Georgien und lassen sich damit Bakteriophagen behandeln, weil manche Antibiotika ja schon am Ende sind.
Ne? Ja, dir bleibt dann halt am Ende auch nichts mehr übrig, ne? Außer solche Alternativen.
Ja, natürlich. Und solchen Fragen wird danach gegangen, und aber halt mit allem, was dazugehört. Ne? Was ist der Aberglaube, was ist Glaube, was ist wissenschaftlich nachweisbar, und also dieses Konglomerat, ne, aus jahrhundertelanger Tradition, katholischem Glauben an Wunderheilung und wissenschaftlichen Belegen. Also wie zum Beispiel, erscheint ja ganz logisch, dass wenn du an einer Wunderheilstätte wie Lourdes, an der hunderttausende Leute mit verschiedenen Krankheiten, Erregern zusammenkommen, dass dort eine Mikrobiologie stattfindet, wo ganz viele Krankheitserreger aufeinandertreffen und auch dementsprechend viele Pilze oder Viren, die gegen solche Sachen wirken, vorhanden sein können. Ne? Und gerade deshalb dort eben auch eventuell Heilungen stattfinden können, weil es da vielleicht zum Beispiel Bakteriophagen gibt, die etwas dagegen ausrichten können und so. Also das sind so
aber das hieße doch, dass das, bevor es so eine Quelle geworden ist, diese Bakteriophagen schon hätte geben müssen.
Das kann ja durchaus sein, dass dort bestimmte Moose oder Pilze oder Schimmelpilze wachsen oder so, wo die Leute irgendwann mal mitbekommen haben, boah, krass, wenn ich hier eine Stunde in der Grotte bin, da ist meine Lungenentzündung weg gewesen oder so. Ne? Keine Ahnung. Kann ja schon irgendwie sein. Also, und das ist ja gerade das Interessante, ne? Dass wirklich
der Versuch, Magie durch Wissenschaft zu begründen, im Endeffekt.
Ja, aber es gibt ja auch ganz oft für Aberglauben und Glauben gibt es ja oft auch Anlässe, die sich schon wissenschaftlich irgendwie begründen lassen, ne? Also keine Ahnung, vielleicht war ja irgendeine Engelserscheinung auch mal ein Kugelblitz oder irgendwie sowas, ne? Genauso kann ein Beleg für eine katholisch-religiös überformte Wunderheilung, kann ja auch wirklich sein, dass ein Ort tatsächlich Heilkräfte hat. Heilstollen, da Leute von Allergien befreien kann oder sowas. Ne? Mhm. Also das ist ja nicht, das ist ja auch kulturgeschichtlich total interessant, wie es dann zu solchen Phänomenen kommt.
Na, vor allen Dingen, dass der Mensch das per se nicht wirklich einschätzen kann, was jetzt eigentlich mit seinem Körper passiert, aber dass man über Generationen feststellt, irgendwie ist das gut, wenn ich da bin. Irgendwie ist es gut.
Ja, na, es gibt ja auch heute noch Medikamente, wo man gar nicht so richtig weiß, warum die wirken, aber sie wirken und helfen halt. Ne? Also, wo bestimmte Wirkmechanismen noch gar nicht bis ins kleinste Detail verstanden sind. Ne? Mhm. Da ist nur herausklamüsert in Experimenten und Tierversuchen und was weiß ich. Ja, das ist jetzt nicht schädlich oder nicht genverändernd oder irgendwas, aber was so ein direkter Wirkmechanismus dahinter ist, das ist doch nicht mal bei allen Schmerzmitteln oder was weiß ich verstanden. Ne? Also, das ist schon interessant.
Das ist genau wie bei Festivals. Ne? Da weiß man auch noch nicht, warum die Leute so gut tun. Obwohl der Körper leidet währenddessen.
Also das ist schon manchmal eine Form von Sadomasochismus, glaube ich. Also so diese, ja, keine Ahnung, um bei den Katholiken zu bleiben, da laufen ja auch Leute durch die Straßen und peitschen sich selber und fühlen sich gut dabei. Ja. Ne? Insofern ist das mit Sonnenbrand, schlechtem Bier, teurem Essen und Schlamm auf Festivals. Danach fühlt man sich besser. Ich weiß keiner warum.
Ich bin wirklich überrascht, dass es jetzt schon wieder geregnet hat. Ich weiß nicht, was dieses Jahr los ist, dass es irgendwie ganz gezielt immer dann anfängt, richtig zu jirschen, wenn ich meine Zelte irgendwo aufschlage. Und ich bin mir auch unsicher, ob ich danach wirklich mich wie von bakterienfressenden Viren gereinigt fühle.
Meinst du?
Auf jeden Fall ist Fakt, ich werde mit sehr vielen Krankheitserregern in Kontakt kommen. Und ich habe jetzt gehört von einigen, dass es wieder ein merkliches Anwachsen von Corona-Infektionen gibt.
Ach ja?
Ja, also gerade so über Veranstaltungen und Festival-Personen, die viel in dem Bereich auch Veranstaltungstechnik unterwegs sind, ist mir das jetzt so mal zugespielt worden. Hast du da noch nichts mitgekriegt? So?
Ja, habe ich zum Glück noch nichts mitgekriegt. Zum Glück auch noch nicht auf Tour hier.
Ja.
Aber gut, kann natürlich sein. Ne? Jetzt mittlerweile lassen da bestimmte Resistenzen ja auch wieder nach, denke ich. Ne? Also die Vorsichtsmaßnahmen der Leute, die sind ja auch nicht mehr existent, verständlicherweise.
Das stimmt. Ja.
Und ist es jetzt noch mehr als eine endemische Erkältung? Weiß man jetzt natürlich nicht. Ne? Also ob der jetzt nur eine, ist ja auch nichts Ungewöhnliches, eine Grippewelle im Sommer oder eine Sommergrippe, verredet man ja auch, wo da meistens wahrscheinlich eine Erkältung gemeint ist. Wollen wir mal hoffen, dass das nicht mehr ist. Ne? Also ich habe nicht Bock auf noch einen Lockdown.
Nee, also das wäre, glaube ich, auch schwer zu ertragen. So. Vor allen Dingen mit den eigenen Projekten. Wenn man sich gerade so dran lang gehangelt hat und
Dann geht's wieder. Oh nee, ey, da will ich überhaupt nicht. Ich kann jetzt schon nicht an November denken, wenn dann aus der Schule und aus dem Kindergarten wieder die hustenden Kinder nach Hause kommen und du weißt immer nicht, ist das gerade die Erkältung, die kommt oder die gerade geht, was bei dir da in der Nase krabbelt. Ach, das ist eine elende Seuchenzeit, wenn du kleine Kinder hast, wirklich.
Und in der Schule wird es ja auch nicht besser. Also.
Ich fürchte nicht. In der Schule hat man dann höchstens noch Läuse dazu. Toi, 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 davon sind wir bis jetzt verschont geblieben.
Aber du hast noch gar nicht erzählt, wie war denn jetzt diese Einschulungsparty? Und was war auf der Zuckertüte drauf?
Auf der Zuckertüte waren tatsächlich...
Panzerkreuzer Patjomkin.
Nee, da war unser Sonnensystem drauf. Er wollte eine mit Sonnensystem. Ich habe mal aus dem Keller bei meiner Mutter meine Zuckertüte rausgekramt. Da ist tatsächlich ein Indianerdorf drauf.
Auweia.
Auweia, ja, habe ich auch überlegt. Damit durftest du heute wahrscheinlich gar nicht mehr aufkreuzen, wenn du jetzt, gut, ich sag mal jetzt in einer woken Großstadtschule sicher nicht. Bei uns im Weimarer Land ist das sicher kein Problem. Aber in der kindlichen Unschuld habe ich da schon nostalgische Gefühle. Ne? Weil es ist ja schon eher eine Art von Bewunderung gewesen als Kind. Ne? So tapfer wie ein Indianer zu sein.
Stimmt, ist eigentlich auch ausschließlich positiv konnotiert gewesen, wenn ich jetzt so an meine Kindheit zurückdenke.
Schon, klar, ne? Also natürlich verstehe ich die Problematiken, die damit zusammenhängen und so, aber man kann es auch übertreiben. Es gibt vordringlichere Probleme, glaube ich. Verstehe ich, dass man da geteilter Meinung sein kann, aber man richtet damit auch Schaden an, den man eigentlich nicht anrichten will, ne? Ist wirklich eine schwierige Frage, die können wir jetzt hier, glaube ich, nicht abschließend klären. Nee. Auf jeden Fall habe ich eine Indianer-Zuckertüte gehabt, ne? Das ist ungefähr so vom Unschuldslevel wie 1992 ein Burzumshirt gehabt zu haben oder so.
Man wusste es nicht besser.
Man wusste es einfach nicht.
Also ich hatte, glaube ich, politisch korrektes Unterwasserleben und so.
Aha, okay, also 20.000 Meilen unter Meer.
Leider nicht, so eine richtige Steampunk-Zuckertüte, ja. Das wäre was gewesen.
Das war mit Nieten, weißt du? Das ist richtig.
Und die dampft.
Und Druckanzeiger obendran. Eine Steampunk-Zuckertüte wäre schon fett. Auch geiler Titel. Irgendwas mit
Steampunk. Die Steampunk-Zuckertüte.
Ja, auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so erwischt, aber ich saß dann echt da und habe da meinen kleinen Sohn, der jetzt auf einmal in die Schule kommt. Ich habe da echt so ein bisschen Blues gehabt irgendwie.
Blues.
Da hat er schon so, da hat er so groß gewirkt auf einmal schon und jetzt ist er schon in der Schule, da war gerade noch, weiß ich nicht, Säugling, weißt du? Ah, das ist krass. Da habe ich okay. Schon echt ein Kloß im Hals gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war hätte ich nicht gedacht, dass mich das so,
na, weil so man, trifft. Weil man das Kind so ein Stück weit gehen lässt, ne? Also schon so diesen ersten Schritt so.
Total, also das ist jetzt so das erste Mal, da macht er irgendwie Sachen, mit denen ich nichts mehr zu tun habe und von denen ich keine Ahnung habe. Und also nicht nur, weil mich meine Frau nicht zum Elternabend lässt, ne? sondern weil es halt immer selbstständiger wird, so ein Kind. Ne? Also ist mir auch klar, dass ich das nicht exklusiv habe, solche Gefühle. Das gehört wahrscheinlich zum Elternsein dazu. Aber für mich ist das echt neu. Also krass. Krasses Gefühl. Tja.
Da frage ich mich doch tatsächlich, wie sich das so weiterentwickelt. Ne? Also wenn das Kind dann auszieht, wenn es dann sein eigenes Leben so vollführt und man es dann nur noch so ab und an mal alle paar Wochen oder Monate sieht, ob man da immer so einen leichten Schmerz verspürt, weil man so distanziert ist irgendwie.
Wahrscheinlich.
Das ist ja voll traurig, ey.
Auf jeden Fall verstehe ich meine Mutter jetzt viel, viel besser, wenn sie mich zum Abschied nochmal drücken will oder so. Ne? Das ist irgendwie so.
Ist bei meiner Mama auch so. Sie möchte immer die allerletzte sein, die Tschüss sagt.
Ja, das glaube ich, kann ich jetzt nachvollziehen. Sind so Gefühlsregungen, die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt in deinem Alter. Also, weil ich mich auch nie für so
Gefühle interessiert.
Emotional. Nee, also ich habe, also erstens als Mann an sich, ne, denkt man ja nicht so oft über Gefühle nach oder zumindest, sage ich mal, gibt es Arten von Menschen, die mehr über Gefühle nachdenken als Männer. Lass es mich mal so ausdrücken. Das ist schon eine relativ neue Erfahrung, ja. Und ich selber persönlich dachte eigentlich auch immer, aber ja, wenn es dann so um den eigenen Sohn geht, das ist schon. Aber es war eine coole Veranstaltung, hat Spaß gemacht. Er hat auch Spaß gehabt, hat sich zugedröhnt mit Süßigkeiten bis Jahresende, so ungefähr. Also war glaube ich, eine coole Sache. Auf jeden Fall. Und ich habe auch mal wieder festgestellt, dass das echt so ein ostdeutsches Ding ist, ne? Schuleinführung mit einem großen Brimborium zu feiern. So.
Ach, ist das so?
Also hier, ja, hier so auf der Tour, so die westdeutschen Beteiligten, die kennen das zwar auch, dass da in der Schule ein kleiner Empfang ist oder eine Vorstellung, aber dass du da hier groß mit Family irgendwie essen gehst und groß Party und hast du nicht gesehen. Da wird da eigentlich nicht so ein großes Ding draus gemacht.
Also haben die das gar nicht verstanden, warum du jetzt auf einmal weg warst?
Nee, manche nicht, nee. Nee. Also.
Hätte ich gar nicht gedacht. Vielleicht als so eine Art Teil dieses Erwachsenwerden-Rituals, das dann auch mit der Jugendweihe einhergeht. Also dass man sich so diese Punkte, die ansonsten so Firmung und Kommunion wären.
Ja, ich wollte gerade sagen, gibt es ja dann Kommunion und was weiß ich alles, was da die katholische und evangelische Kirche so an Ersatzriten bereithält. Vielleicht war dieses Schuleinführungsritual auch ein bisschen ideologischer überformt in der DDR und hat deshalb noch so eine gewisse Popularität, wie es ja auch Jugendweihe hat.
Ja.
Ne? Nach wie vor. Aber solche, was sind denn das? Initiierungsriten sind ja schon wichtig.
So, ne? Auch Meilensteine irgendwie, dass man daran messen kann, dass man wieder eine gewisse Etappe geschafft hat, ne?
Ja, ja, ja. Also meine Konfirmation oder so, das war schon relativ wichtig als Jugendlicher, da so einen bestimmten Abschnitt vollführt zu haben. Ja, also da ging es jetzt nicht nur um das Geld, was man da fürs Moped zusammenbekommen hat aus der Verwandtschaft und so. Ne? Das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber
warst du so ein Moped-Schrauber?
Nee, Schrauber nicht. Nee. Ich bin eher relativ untalentiert. Ich muss mich heute noch bei meinem Kumpel Rami entschuldigen, dass ich ein Moped mal geschrottet habe. Und ja, das ist, geschraubt habe ich nicht allzu viel. Nee, aber bei der Simson, da hat ja ein Schraubenschlüssel meistens gereicht, den mitzunehmen in der Arschtasche. Und dann war das gut. Ey, du musst ins Bett. Du musst echt ins Bett.
Nee, tatsächlich ist der Punkt, wir haben jetzt gerade fürs Team Indisch bestellt. Und ich weiß, dass es jetzt angekommen ist, aber ich wollte aus Höflichkeit nicht sagen, Mike, ich habe arschkrassen Hunger, ich muss jetzt dringend aufhören.
Nee, ey, geh essen.
Frühstück.
Ich muss jetzt. Ja, nee, alles gut. Ich gehe jetzt mal rein, schau mir mal Trivium an. Mit denen sind wir ja heute auch wieder zusammen. Große Wiedersehensparty nach unserer Tour. Das wird noch ein lustiger Abend heute in Dortmund, auf jeden Fall.
Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und wir sehen
dir uns. Dir wünsche ich viel Spaß auf dem Breeze und du berichtest mir da nächste Woche.
Das werde ich auf jeden Fall tun, nachdem ich ausgeschlafen habe.
Sehr gut. Mach's gut, grüß deine Leute.
Ah, schön, dass wir es geschafft haben.
Na cool. Tschüss.
Bis dann. Tschüssi. Das ist frech. Das ist sehr frech.